Kapitel 2 stehen geblieben, des ersten Petrusbriefes. Und zwar befinden wir uns im zweiten Teil des Briefes nach der Einteilung, die wir vorgenommen haben, die Berufung der Gnade. Wir sind als erstes berufen, in Gottes Gegenwart zu treten, seine Priester zu sein, Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Sodann sind wir berufen, in dieser Welt Gottes Zeugen zu sein. 2, 11 bis 3, 12. Ja, es ist unser Wunsch und unser Verlangen, wie auch gebetet wurde, dass wir die Tugenden dessen, der so Unfassliches an uns getan hat, in dieser Welt verkündigen können. Er hat uns berufen aus der Finsternis zu seinem Licht. Das ist ja wirklich ein Wunder. Wer in der Finsternis sitzt, weiß gar nicht, dass es ein Licht gibt. Der kennt ja nur die Finsternis. Der Blindgeborene, erkläre ihm, was das ist, Sonnenschein. Ein blauer Himmel und eine Blumenwiese. Und so hat Gott sich uns zugeneigt und uns in sein Licht gerufen. So etwas gerufen und irgendwo hingerufen, was wir nie kannten, nie ahnten und weshalb wir uns danach auch gar nie gesehnt haben. Er hat diese Szene in unsere Herzen gelegt und uns zu sich gerufen. Welch Wunder! Welche Gnade! Und darum wollen wir seine Tugenden verkündigen. Die Tugenden dessen, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und wir haben gestern gesehen, dass eine erste Voraussetzung, damit wir das tun können, ist, dass wir ihn erkennen, in seine Gegenwart treten und so von seinen Wesenheiten ergriffen werden und diese seine Wesenheiten verkündigen können. Seine erste Voraussetzung. Jetzt wird uns eine zweite Voraussetzung genannt, von Vers 11 an bis 3, 12. Hier wird uns deutlich, dass unser Zeugnis, unser Bekenntnis vor dem Menschen auch dieses zweite braucht, damit es wirksam sei. Einen entsprechenden Wandel. Zuerst Erkenntnis Gottes und dann zweitens ein Wandel, der unserer Berufung entspricht. Und so haben wir hier das Stichwort Vers 12, indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt. Und Petrus wendet das auf die verschiedenen Bereiche unseres Lebens an, unser Wandel im Staat, unser Wandel auf dem Arbeitsplatz, unser Wandel in der Familie und dann unser Wandel untereinander als Gläubige. Das sind die Bereiche, die er hier der Reihe nach durchgeht. Zuerst unser Wandel in der Welt, Vers 12, indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt. Dann Vers 13, unser Wandel als Staatsbürger, als Deutscher oder als Österreicher oder als Schweizer. Und unterwerft euch aller menschlichen Einrichtung, um des Herrn willen, es sei dem Könige als Oberherrn und so weiter. Dann folgt unser Wandel als Angestellte. Ihr Hausknechte seid den Herren unterwürfig. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, unser Wandel auf dem Arbeitsplatz. Dann der Wandel in der Familie, Kapitel 3, Verse 1 bis 7. Gleicherweise ihr Frauen seid euren eigenen Männern unterwürfig. Vers 7, ihr Männer gleicherweise wohnt bei ihnen nach Erkenntnis. Und schließlich unser Wandel im Volk Gottes, im Umgang miteinander, Kapitel 3, Verse 8 bis 12, das schließt diesen Kreis. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe. Das ist der Umgang der Erlösten, der Brüder untereinander. Nun, wir lesen die Verse 11 bis 25 im zweiten Kapitel. 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 25. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten, indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, auf dass sie, worin sie wider euch als Übeltäter reden, an den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen, es sei dem Könige als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lobe derer, die Gutes tun. Denn also ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und die nicht die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Hausknechte, seid den Herren unterwürfig in aller Furcht, nicht allein den Guten und Gelinden, sondern auch den Verkehrten. Denn dies ist wohlgefällig, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt, indem er ungerecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet? Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, auf das ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Munde erfunden, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet, welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf dass wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Denn ihr ginget in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Der Wandel also muss das Bekenntnis bestätigen, unterstreichen. Damit wir aber richtig wandeln können, müssen wir wissen, was denn unsere Position, was denn unsere Stellung in dieser Welt ist. Damit wir uns vernünftig, das heißt gottgemäß vernünftig, verhalten können. Wir müssen wissen, wer wir sind in dieser Welt. Und das wird hier gleich als erstes gesagt. Wir sind Fremdlinge und ohne Bürgerrecht. Vers 11. Das ist unsere Identität in dieser Welt. Vor Gott sind wir Heilige. Wir sind zu Gott gebracht worden. Wir sind da, wo er ist. Und wir sind so, wie er ist. Vor Gott Heilige. Vor der Welt Fremdlinge. Das bedeutet, dass wir eine verschiedene Sprache reden, dass wir verschiedener Natur sind, dass wir nicht die gleichen Ziele verfolgen wie die Welt, wir sind fremd. Das heißt auch, dass wir nicht verstanden werden. Es wohnen Fremde unter uns, in Deutschland wie auch in der Schweiz, und wenn die miteinander reden, verstehen wir nichts. Die reden vielleicht Albanisch oder irgend so etwas Ausgefallenes. Eine Sprache, die wir nicht verstehen. Wir sind in dieser Welt Fremdlinge. Wir reden eine Sprache, die diese Welt nicht versteht. Wir sind ohne Bürgerrecht. Das heißt, dass wir unsere Rechte nicht in dieser Welt suchen. Wir suchen weder Menschenrechte, noch Bürgerrechte, noch Rechte des Kindes, noch Rechte der Frau, noch was auch für Rechte heute eingefordert werden. Das sind alles Rechte, die die Menschen wollen, denen diese Welt die einzige Heimat ist. Die versuchen, diese Welt so gerecht und so gut und so wohnlich wie möglich zu machen, allerdings ein eitles Unterfangen. Die Welt ist böse und sie bleibt es. Wir aber sind hier Fremdlinge, haben hier kein Bürgerrecht und darum kämpfen wir nicht darum, hier Recht zu bekommen in dieser Welt. Wie sollten wir auch? Hat denn unser Herr Recht bekommen in dieser Welt? Nie ist einem größeres Unrecht widerfahren als dem Schöpfer dieser Welt. Nie wird einem in solch schändlicher Weise sein Recht vorenthalten. Wie unserem Schöpfer. Der Herr ist, unser Herr Jesus Christus ist der Schöpfer aller Menschen, hat sich in den Tod gegeben für alle Menschen, hat ein Recht darauf, dass alle Menschen ihm dienen, sich ihm unterwerfen, seine Herrschaft anerkennen. Dieses Recht wird ihm von dieser Welt verweigert. Wird ihm nicht gegeben. Und wir, als seine Nachfolger, sollen wir dann darauf beharren, dass wir Recht bekommen? Wir merken, wie das überhaupt nicht zusammenpasst. So müssen wir also wissen, wer wir sind gegenüber dieser Welt. Fremdlinge und solche, die ohne Bürgerrecht sind. Wir sind unterwegs zum Ziel, zu unserer wahren Heimat. Das also ist unsere Identität. Und erst wenn wir diese begreifen, begreifen wir, warum wir uns so verhalten sollen, wie Petrus hier sagt. Er nennt uns lauter Dinge, die uns zunächst überhaupt nicht willkommen sind. Was? Schwitzen und Klappe halten, wenn ich von oben gedrückt werde? Das gefällt uns überhaupt nicht. Was? Auch dann noch meine Arbeit still tun und nicht motzen, wenn ich einen Arbeitgeber habe, der einfach ein, gelinde gesagt, ein wunderlicher, aber vielleicht noch schlimmer, ein übler Kerl ist. Ein Kauz. Wenn wir aber wissen, wer wir sind und wozu wir vor Gott berufen sind und was unsere Stellung, unsere Identität gegenüber der Welt ist, dann verstehen wir, warum das unsere Position ist und warum wir uns so verhalten sollen, wie Petrus hier sagt. Im Vers 12 steht, wir sollen unseren Wandel unter den Nationen ehrbar führen. Nun, was ist ehrbar? Ja, das legt der Ehrenkodex fest, oder? Und je nachdem, was der Ehrenkodex sagt, ist eine Sache ehrenhaft oder nicht. Es gibt Dinge, die tut ein Kavalier und Dinge, die tut ein Kavalier nicht. Dann gibt es Kavaliersdelikte. Die werden einem Kavalier übersehen, weil es eine bestimmte Sorte Delikt ist und so weiter. Wir kennen all das. Ja, wer legt denn den Ehrenkodex fest? Ich meine jetzt unseren Ehrenkodex. Ja, unser Herr legt ihn fest. Wer bestimmt denn, was Gutes ist? Vers 12, auf dass sie, worin sie wider euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Was sind denn gute Werke? Nicht alles, was der Herr gut nennt und ein gutes Werk nennt,
findet die Welt gut. Bei weitem nicht alles.
Ich nenne ein Beispiel, das uns zeigt, wie sogar die Jünger des Herrn, die waren schon 3 Jahre mit dem Herrn unterwegs gewesen. Und die haben etwas, das wirklich gut war, als etwas Schlechtes angesehen, etwas verurteilt, von dem der Herr sagt, das ist ein gutes Werk. Matthäus 26. Verse 8 bis 10. Matthäus 26, Verse 8 bis 10. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Denn dieses hätte um vieles verkauft und den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Mühe, denn sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die Jünger sagten, Verschwendung. Mit dieser Salbe hätte man ein gutes Werk an den Armen tun können. Und der Herr sagt, sie hat ein gutes Werk getan an mir. Die Jünger bezeichneten etwas als Verschwendung, was der Herr als ein gutes Werk bezeichnete. Viele werden das, was wir tun, als Verschwendung ansehen. Die Eltern, die sehen, wie ihr 18-jähriger Sohn oder ihre 18-jährige Tochter zum Glauben kommt. Und wie sie von da an eine Leidenschaft hat, Jesus Christus nachzufolgen, wie sie sich darauf vorbereitet, in die Mission zu gehen, eine mögliche glänzende akademische Karriere nicht verfolgt, und die Eltern sagen, was für ein vergeudetes Leben, du mit deinen Begabungen und Möglichkeiten und Fähigkeiten. Verschwendung. Also sie verstehen durchaus nicht, dass das ein gutes Werk sein soll, wenn man nicht seinen Nutzen, seinen Vorteil sucht und seine Möglichkeiten ausschöpft. Es ist umgekehrt so, Psalm 49, dort steht diese knappe, aber sehr treffende Bemerkung, Charakterisierung dessen, was man in der Welt als gut ansieht. Psalm 49, Vers 18 in der alten Elberfelder, in der revidierten Elberfelder, Vers 19. Man wird dich loben, wenn du dir selbst Gutes tust. Man wird dich auch loben, wenn du Dinge tust, die zum Wohl, zum sozialen und anderweitigen Wohl der Mitmenschen sind. Das wird gerühmt, das wird gelobt. Wenn man aber etwas tut, das Gott und seiner Sache und seinem Werk und dem Evangelium, dem höchsten Guten dient, dann sagt man Verschwendung. Oder vielleicht schlimmer noch, gefährlich, Fanatismus. Das sind die Leute, die den sozialen Frieden stören. Diese religiösen Fanatiker, die sind gefährlich sogar. Also das, was der Herr als gut und als ehrenhaft bezeichnet, muss noch lange nicht von der Welt als gut und als ehrenhaft bezeichnet werden. Und so sagt hier Petrus auch, auf das, 1. Petrus 2, Vers 12, auf das sie, worin sie wider euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen. Sie sehen diese Werke. Gott verherrlichen. Wann? Nicht jetzt. Erst am Tag der Heimsuchung. Nicht jetzt, werden euch jetzt nicht dafür rühmen. Im Gegenteil, werden euch belächeln oder vielleicht sogar verlästern. Aber am Tag der Heimsuchung, dann werden sie Gott darüber die Ehre geben müssen, dass das Heilige Gottes waren, die Gott dienten und die das taten, was Gott gefiel. Nicht jetzt, dann. Dann Verse 13 und folgende. Wir unterwerfen uns aller menschlichen Einrichtung, aber um des Herrn willen. Weil der Herr es so gesagt hat, weil wir anerkennen, er hat die Regierungen eingesetzt. Sie sind von ihm. Und darum beugen wir uns unter diese Regierungen, weil wir uns Gott nicht widersetzen wollen. Wir unterwerfen uns nicht, um uns einzuschmeicheln oder um vorwärts zu kommen, sondern um des Herrn willen. Auch nicht, um dem Vaterland zu dienen,
Ich sage nicht, dass das falsch sei, aber das ist nicht unser eigentlicher Beweggrund. Sondern weil Gott es sagt. Und wenn wir wirklich in dieser Sache Gott gefallen und es uns darum geht, uns nur darum geht, uns seiner Verordnung zu unterwerfen, dann werden wir uns auch unter Regierungen demütigen und beugen, die schwer zu tragen sind. Soziales Unrecht bekämpfen oder gegen politische Missstände zu rebellieren und so weiter, das ist nicht unsere Sache. Wir haben eine andere Aufgabe, eine andere Berufung, viel Wichtigeres im Sinn als das. Und das ist ja wirklich auffällig, dass tatsächlich als eine Folge der Verbreitung des Evangeliums die Sklaverei abgeschafft wurde. Das ist eine Folge. Aber wir haben nirgends im Evangelium eine Aufforderung für die Abschaffung, jetzt beispielsweise der Sklaverei zu kämpfen. Nirgends. Im Gegenteil, Paulus sagt, bist du als ein Sklave berufen, dann wisse, du bist ein Freigelassener im Herrn. Lass dich nicht bekümmern. Was wollen Menschen dich in Fesseln schlagen, wenn du ein Freigelassener, ein in Christus vor Gott freier Mensch bist? Dann kann niemand dich wirklich knechten. Lass dich also nicht bekümmern. Wenn du frei werden kannst, umso besser, benutze die Chance. 1. Korinther 7. Wir sind zu ganz anderen Berufen und darum können wir auch soziales Unrecht tragen. Dann steht aber Folgendes im Vers 17, erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Diese beiden Dinge werden nebeneinander gestellt. Fürchtet Gott, ehrt den König. Und das bedeutet, dass wir nicht immer das tun können, was die Obrigkeit verlangt. Wir müssen manchmal das, was die Obrigkeit erwartet und befiehlt, wir müssen uns dem manchmal widersetzen. Petrus musste das auch. Er wusste das, wovon er hier redete. Ihm war verboten worden, im Namen Jesu zu reden, zu predigen. Von der höchsten, für die Juden höchste Behörde, vom jüdischen Hohen Rat. Und da sagte er, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29. Und da ließ es sich etwas kosten. Wurde dafür geschlagen, kam dafür ins Gefängnis, wurde nahezu enthauptet deswegen. John Knox, der Reformator von Schottland, der sehr viel für seinen Glauben und für sein Bekenntnis erleiden musste. Jahrelang war er gekettet ans Ruder einer französischen Galeere. Jeden Tag rudern, an ein Ruder gekettet. Jahrelang, wusste nicht, ob er je frei wird. Er wurde dann befreit, hat das Evangelium in Schottland verkündigt gegen ungeheuren Widerstand, gegen Intrigen, gegen unzählige Versuche, ihn umzubringen und gegen alle Versuche der damaligen Königin von Schottland, Maria Stuart, eine Katholikin, die mit aller Macht versuchte, Schottland dem Zepter des Papstes zu unterwerfen. Eine ungeheuer attraktive Frau, und die es verstand, sich so zu zeigen, wie es die Umstände gerade erforderten, von der allercharmantesten Seite. Und zuerst versuchte sie, John Knox durch Schmeichelei für ihre Sache zu gewinnen oder von seinem Kurs abzubringen, und weinte vor ihm bittere Tränen. Vor diesem Edelmann John Knox. Worauf dieser aufrechte Schotte, der Königin antwortet, auch wenn es mir nicht gefällt, muss ich doch eher ihrer Majestät Tränen ertragen, als dass ich mein Gewissen verletzen dürfe. Da hat sich ihr Gesicht aber sehr schnell verändert. Sie hat diesen Mann herzlich gehasst. Alles versucht, ihn aus der Welt zu schaffen. Und dieser John Knox hat durch seine Standfestigkeit, er war bereit, sich unterzuordnen, aber er war durchaus nicht bereit, gegen sein Gewissen zu gehen. Und durch seine Standfestigkeit hat er zur Hauptsache dazu beigetragen, es war zur Hauptsache sein Verdienst, dass das Evangelium sich in Schottland durchsetzte. Und auf seinem Grab steht folgende Inschrift, auf seinem Grabstein: Hier liegt einer, der Gott so sehr fürchtete, dass er nie das Angesicht eines Menschen fürchtete. Ja, ich wünschte, das könnte man von dir und von mir aussagen. Hier liegt einer, der Gott so sehr fürchtete, dass er nie das Gesicht eines Menschen fürchtete. Also, es ist Gottes Wille, dass wir uns unterordnen, aber wir müssen bei alledem Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und beachten wir im Vers 17 noch etwas. Er weist allen Ehre. Ja, wir sollen denen Ehre geben, denen Ehre gebührt, denen Steuern zahlen, denen wir sie schulden, steht in Römer 13. So sollen wir uns verhalten. Er weist allen Ehre. Aber vergesst dabei Folgendes nicht. Liebt die Brüderschaft. Die Brüderschaft ist wichtiger als alle Könige und alle Reiche dieser Welt. Nichts und niemand ist Gott so kostbar wie sein Volk. Seine Geliebten. In Psalm 87, Vers 2 steht etwas Bemerkenswertes. Psalm 87, Vers 2 oder Vers 3 nach üblicher Verszählung, also in der alten Elberfelder Vers 2, und übliche Verszählung, Vers 3. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Warum liebt der Herr Zion mehr als alle Tore Jakobs? Weil dort sein Haus steht. Gott liebt sein Haus mehr als alles andere in dieser Schöpfung. Sein Volk. Diesem Haus sind. Er liebt sein Volk, die Gemeinde, mehr als alles andere in dieser Schöpfung. Ist ihm mehr wert als alles andere. Und was er mehr liebt als alles andere, das muss ich auch lieben. Kann gar nicht anders. Als sein Volk lieben, das Wohl seines Volkes suchen. Und wiewohl ich allen Ehre erweise und auch den König ehre, fürchte ich doch Gott und liebe ich die Brüderschaft über alles. Die Verse 18 und folgende reden vom Hausknecht oder vom Angestellten, wie er sich gegenüber seinem Herrn verhält. Und es ist sicher richtig, dass der Christ seine Arbeit tut, dass er seine Arbeit leistet, er bekommt Lohn für jede Stunde, die er arbeitet, und da soll er auch 60 Minuten pro Stunde arbeiten. Das ist richtig. Und er soll seine Arbeit, seine Pflicht tun, weil Gott das sagt. Und so Gott ehren durch Gehorsam. Auch wenn das ihm Schwierigkeiten einbringt. Vers 19. Dies ist wohlgefällig, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt. Ja, also ich war selber nie in der Lage, aber vielleicht war jemand von euch schon in der Lage, dass gestreikt wurde. Und als Christ weiß ich, Gott erwartet von mir, dass ich meine Arbeit tue, und wenn ich nicht arbeite, dann soll ich auch keinen Lohn beziehen, und darum streike ich nicht. Ich mache das nicht. Streiken. Wenn ich nicht arbeite, beziehe ich keinen Lohn. Wenn ich Lohn beziehe, dann arbeite ich. Dann wird gestreikt, und was macht man mit den Streikbrechern? Die kommen gewöhnlich ganz gehörig dran, von denen, die streiken. Ist nicht leicht. Wir lesen im Alten Testament von einem Mann, der, weil er Gutes tat, von seinen Mitarbeitern verleumdet wurde. Daniel. Er tat nur Gutes, und was war das Gute, das er tat? Dass er Gott mehr fürchtete als den König und nicht bereit war, seine Abhängigkeit von Gott im Gebet zu verleugnen, zu vertuschen, nur weil der König es verboten hatte, dass man zum Gott des Himmels bete. Er hat das weiterhin getan. Und er wusste ganz genau, dass es verboten war. Und so hat er um seines Gewissens willen, hat er gelitten. Und dann Vers 21 werden unsere Augen auf das große Vorbild gelenkt. Hierzu seid ihr berufen worden. Wir sind dazu berufen worden, den Fußstapfen Christi zu folgen. Der litt dafür, dass er Gutes tat. Ihm wurde um seiner Gerechtigkeit willen, ihm wurden die Menschen deswegen feind. Christus hat gelitten. Er wurde geschmäht. Er wurde gescholten. Er hat nicht wieder geschmäht, er hat nicht wieder gescholten. Hat nicht gedroht, sondern sich dem übergeben, der Recht richtet. Das lernen wir von ihm. Das lernen wir an dem, der erstens wirklich unschuldig war. Wir sind ja nicht immer ganz unschuldig. Manchmal sind wir vielleicht weniger schuldig als die anderen und sind dann empört, wenn uns Unrecht geschieht, und wir wehren uns laut dagegen. Das lassen wir nicht gefallen. Von wem haben wir denn das gelernt? Von wem haben wir es gelernt zu reklamieren, wenn uns Unrecht geschieht? Von wem haben wir das gelernt? Haben wir das vom Herrn gelernt? Haben wir es von den Aposteln gelernt? Haben wir es vom Neuen Testament gelernt? Nein, das haben wir anderswo gelernt. Zu reklamieren, zu schimpfen, anfangen uns selbst zu rechtfertigen, wenn uns Unrecht geschieht. Nein, wir wollen vom Herrn lernen, so wie er sich verhielt. In dieser Biografie von Watchman Nee kann man das nachlesen, ein Leben gegen den Strom. Diese Biografie ist neulich wieder herausgekommen, vor einigen Monaten erst, nachdem sie viele Jahre vergriffen war. Und in dieser Biografie hat mich einmal Folgendes sehr angesprochen. Watchman Nee war schon zum Glauben gekommen und dann musste er es in der Gemeinde erleben, wie ein Bruder da war, der ihm einfach Schwierigkeiten machte, ihm zusetzte, und einzig und allein aus dem Grund, weil er an Jahren älter war, einfach darauf bestand, dass man das tun müsse, was er sagte. Auch wenn das, was Watchman Nee sagte, viel besser und viel gescheiter und viel richtiger war, und er fand das furchtbar unrecht. War ja auch Unrecht, oder? Dass einfach einer da war, der sagt, ich bin älter als du und was ich sage, wird gemacht. Und dann ist er gegangen und hat dieses Unrecht geklagt einer Frau, die ihm so etwas wie eine geistliche Lehrerin war, einer Missionarin. Margaret Barber, glaube ich, hieß sie. Hat er ihr dieses Unrecht geklagt, wie ihm Unrecht geschieht? Und wie hat diese Frau reagiert? Was hat sie ihm gesagt? Hat ihm nur eine Frage gestellt. Ist das alles, was du gelernt hast auf Golgatha? Haben wir das gelernt auf Golgatha? Uns darüber zu empören, dass uns Unrecht geschieht, und unser Recht einzufordern? Er hat also geschwiegen und begriffen, nein, das ist nicht unsere Berufung. Wir müssen es lernen, wir müssen das können. Und Gott wird dafür sorgen, dass wir es lernen, wenn wir es noch nicht können. Unrecht zu tragen und auch wenn wir geschmäht werden, nicht zu drohen, auf unser Recht zu bestehen, für unser Recht zu kämpfen, sondern uns dem zu überlassen, der Recht richtet. Handelten wir so,
Und hätten die Christen öfter so gehandelt, wären unzählige Spaltungen in Gemeinden nicht geschehen. Fast alle Spaltungen, Zerwürfnisse unter Christen, gehen darauf zurück, dass jeder auf seinem Recht besteht und nicht bereit ist, lieber Unrecht an sich geschehen zu lassen, als auf sein Recht zu bestehen und damit auch dem anderen Unrecht zu tun. Ja, das kann manchmal tief ins Fleisch schneiden. In 1. Korinther 6, da spricht Paulus davon, wie die Gläubigen in Korinth Rechtshändel hatten, vielleicht über Besitz, vielleicht über Immobilien, über Dinge, die wirklich etwas wert sind. Und jeder hat auf seinem Recht beharrt. Und was sagt Paulus ihnen? Dass es eine Schande ist, dass sie streiten. Und jeder auf seinem Recht besteht. 1. Korinther 6, Vers 7. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Der Herr ließ Unrecht an sich geschehen. Nun, man bewundert gewöhnlich in der Welt und in der weltlichen Geschichtsschreibung Menschen, die für ihr Recht kämpfen und ihr Recht durchsetzen. Das wird sehr bewundert. Ich bewundere den, der Unrecht tragen kann und dagegen nicht schimpft. Der es tragen kann, der sich unter Gottes mächtiger Hand demütigen kann. Geschieht denn das, was uns geschieht, was uns als so großes Unrecht erscheint ohne Gott? Hat sich Gott während dieser Zeit, wo uns Unrecht geschieht, schlafen gelegt und das vergessen, dass er gar nicht weiß, was geschieht? Geschieht das denn ohne seinen Willen und seine Macht? Nein, es ist auch das von ihm zumindest zugelassen, wenn wir es vorsichtig ausdrücken oder wenn wir es etwas spitzer, prägnanter ausdrücken. Es ist von Gott gesandt zu unserer Erziehung. Und sollen wir uns da immer widersetzen? Uns immer aufbäumen gegen Gottes mächtige Hand, die sich auf uns senkt? Nein, wir wollen lernen vom Herrn, uns dem zu überlassen, der gerecht richtet, der alles gerecht führt. Auch das, was mir Unrecht erscheint, es ist gut, dass mir das geschieht. Es ist gut, dass mir Unrecht geschieht. Es ist recht, dass mir Unrecht geschieht. Gott lässt es zu. Und darum ist es recht, dass es mir so geschieht und ich will mich beugen, ich will es annehmen. Watchman Nee hat diese Lektion, die er als junger Christ dort bekam, wirklich gelernt. Jahre, Jahrzehnte später hat er das wirklich gezeigt. Inzwischen war er schon ein anerkannter Lehrer, der in China, ja in ganz Südostasien gereist war, an manchen Orten gelehrt hatte, von vielen geliebt, bewundert. Es waren durch ihn Gemeinden entstanden in ganz China und dann erlebt er was? Was erlebt er? Er erlebt, dass die Ältesten der Gemeinde, wo er von Anfang an gearbeitet und gedient hat, die Ältesten der Gemeinde in Shanghai ihn ausschließen. Und zwar völlig ungerechtfertigt. Haben ihn ausgeschlossen. Und er wusste, dass wenn er jetzt anfängt, für sein Recht zu kämpfen, dann wird die Gemeinde gespalten werden, wird die Hälfte ihm folgen und die andere Hälfte den Ältesten folgen. Und so hat er sich ganz einfach gedemütigt unter Gottes mächtiger Hand und auch gewusst, das ist kein Zufall. Gott hat damit seine Absichten, hat sich gebeugt darunter. Und das ging so weit, dass seine Frau ganz frustriert wurde darüber, dass er sich einfach alles gefallen ließ. Es geschah manchmal, dass Leute ihn anriefen und ihn beschimpften. Und er hat am Telefon einfach immer genickt und gesagt, ja, 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 ich danke dir, Telefon aufgelegt. Und seine Frau, die wurde schon ganz ungehalten, da kommen Leute von allen Seiten und beschimpfen Herr Nee und er sagt immer nur, ja, ja, ja. Und er berief sich auf Psalm 37, Verse 5 und 6, Psalm 37, Verse 5 und 6. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Und es kam dann auch so, die Ältesten haben eingesehen, dass sie sich an Watchman Nee versündigt hatten. Sie kamen zu ihm, haben ihn um Vergebung gebeten und ihn gebeten, wieder zu kommen. Und das war wie
das Startsignal für eine geistliche Erweckung in der Gemeinde, die am Ende dazu führte, dass ein solcher Aufbruch zur Missionsarbeit geschah, dass nachher innerhalb ganz kurzer Zeit von Shanghai aus noch die letzten Winkel Chinas mit dem Evangelium erreicht wurden, gerade noch bevor China kommunistisch wurde, 1949 durch Mao Zedong. Gott hat seine Wege. Und es ist gut, wenn wir lernen, einfach ihm zu vertrauen, uns unter seine mächtige Hand zu demütigen, auch Unrecht an uns geschehen zu lassen, so wie wir es hier am Herrn gelernt haben. Und das mag uns schwierig erscheinen. Und Petrus weiß, dass das schwierig ist und dass das uns bitter machen kann und uns stechen kann, quälen kann. Darum erinnert er uns hier an etwas sehr Schönes. Dieser Herr, der dort hing, zu Unrecht litt, geschmäht wurde von den Menschen, er ist unser Hirte. Vers 25. Ihr gingt in der Irre wie Schafe. Wie Schafe dachten wir früher, jeder nur an sich. Mein Weg, meine Sache, mein Recht, jeder nur für sich. Und da geht jeder seinen Weg. Jetzt aber seid ihr zurückgekehrt zum Hirten und Aufseher eurer Seelen. Wir haben einen Herrn, der auch ein Hirte ist. Und der es versteht, uns dann so nahe zu sein und unsere Herzen, unsere Seelen so zu weiden, dass ihr so froh und innerlich so gesättigt werden, dass wir auch solches Unrecht still tragen können, still auf den Herrn harren und vertrauen, und er wird handeln. Er ist wahrlich unser Hirte. So, machen wir jetzt Pause.